Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzliche Grüße von unserer Gemeinde in Wien-Meidling. Das ist heute meine Premiere hier in Kapfenberg. War noch nie hier im Gottesdienst, aber das hat sich ja mit dem heutigen Tag schon geändert. Und das Thema wurde heute schon genannt. Vielleicht können wir den Rest auch noch einblenden. Ja, es geht um dieses Kind, das gesandt wurde und das eben schon vom Propheten Jesaja ungefähr 700 Jahre vor Christus als der Wunderrat, Gottheld, ewig Vater und Friedefürst bezeichnet wurde. Und ich darf heute mit euch über diesen ersten Titel nachdenken, der Wunderrat oder der wunderbare Ratgeber, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, wie und wo erleben wir das eigentlich, dass er dieser Wunderrat ist? Wo haben wir das alle schon erfahren, dass er uns in einer Weise beraten hat, wie das eigentlich sonst niemand kann? Und ich habe gedacht, ja, es ist ja eigentlich so, dass das, was wir am häufigsten erleben, hoffe ich jedenfalls, dass es das ist, dass er durch sein Wort uns berät. Dass wir auf einmal merken, wie sein Wort in unsere Situation, in unser Leben hineinspricht. Und deswegen möchte ich darüber heute mit euch nachdenken, über dieses Wort von Gott, das immer und immer und immer wieder hineinspricht in unsere Situationen und uns in einer Weise berät, wie das sonst nicht möglich ist. Und ich habe zu diesem Zweck gedacht, ich denke mit euch ein wenig über den Psalm 119 nach, wo es ja ganz zentral um das Wort Gottes geht. Ihr wisst, das ist der längste Psalm. Keine Sorge, ich werde nicht über alle 176 Verse mit euch nachdenken. Das würde uns ein bisschen überfordern, glaube ich. Aber dieser Psalm 119, der zeigt uns in vielen Facetten, wie das Wort Gottes und im alttestamentlichen Kontext, auch vom Psalm 119 geht es vor allem um die Tora, ja, um die fünf Bücher Mose vor allem, das Mittel ist. Das Mittel ist, das dieser wunderbare Ratgeber verwendet. Ich möchte zu Beginn ein paar Sätze ganz allgemein sagen, auch zu dem Psalmen und dann noch ein bisschen was zum Psalm 119 insgesamt. Im Hebräischen heißen die Psalmen, wenn man das übersetzt, Buch der Loblieder. Das ist das, was die Psalmen eigentlich sind. Und das heißt, die Psalmen haben einen Hauptzweck und das ist das Lob Gottes. Und ich glaube, da steckt schon wieder so ein Rat drinnen. So ein Rat für uns alle. Nämlich übe dich im Lob Gottes. Es hilft dir. Wenn wir Gott loben, hat das einen wunderbaren Effekt, nämlich dass wir von uns selbst wegschauen, von dem, was uns persönlich betrifft, wegschauen und hinaufschauen zu ihm, von dem die Hilfe kommt und nicht sozusagen vor uns hinschauen nur oder in uns selber hinein. Die Psalmen sind auch lyrische Gedichte. Gedichte, die gesungen wurden. Poesie, das wissen wir alle. Ich weiß nicht, wer von euch ab und zu ein Gedicht liest. Ich mache das nur selten, muss ich zugeben. Poesie ist etwas anderes als Prosa, als die normale Sprache. Poesie ist in der Regel subjektiv und zeigt die innersten Gefühle des Dichters. Und diese innersten Gefühle des Dichters, die werden in den Psalmen natürlich Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und dieses starke gefühlsmäßige Erleben ist dafür verantwortlich, für manche Ausdrücke, die wir auch in den Psalmen finden, die wir vielleicht manchmal übertrieben finden. Ja, wo wir vielleicht manchmal den Eindruck haben, ja, so kann man das ja nicht sagen, das ist ja wirklich, also es ist einfach ein bisschen übertrieben, ja. Das ist aber ein Stilmittel, das muss man verstehen. Das ist ein Stilmittel der Poesie. Das ist wie im Deutschen auch, die hebräische Poesie, die ist anders als die Prosa. Verwendet andere Ausdrücke. Das muss man, also ich habe Hebräisch mal gelernt vor vielen Jahren, das muss man lernen. Ja, dass die Ausdrucksweise eine ganz, ganz andere ist und manchmal Worte auch eine andere Füllung bekommen. Aber deswegen finden wir oft sehr drastische Ausdrücke, sehr starke Worte, sehr ausdrucksstarke Worte gehören einfach zur Poesie dazu. Und der Hauptzweck der Psalmen ist auch nicht der Vortrag von Lehre. Und es ist auch nicht die Vermittlung von Geschichte, obwohl es das alles auch gibt. Und gerade unser Psalm 119 ist in gewisser Weise auch ein Lehrpsalm. Ja, und trotzdem ist das im Großen und Ganzen gesehen nicht das Wesentliche oder das Zentrale, sondern eben die Darstellung der gefühlsmäßigen Seite des Glaubens. Und ihr seid ja eine evangelikale Gemeinde, so wie wir auch. Und Evangelikale und Gefühle sind ein eigenes Thema. Oder? Ja. Evangelikale und Gefühle ist wirklich ein eigenes Thema, weil vor allem die schon ein bisschen älter sind, die kennen so diese Darstellung von dem Zug. Ja? Da, ganz vorne im Zug ist die Tatsache, ja? Dann kommt der Glaube und hinten kommt das Gefühl. Das sagt schon was aus. Ja. Und ich denke, dass wir lernen müssen, alle lernen müssen, nicht nur die Evangelikalen, aber die müssen es auch lernen, den richtigen Umgang mit Gefühlen. Es hat keinen Sinn, und wir finden das in der Bibel auch nicht, dass wir unsere Gefühle einfach ignorieren sollen. Das könnte man vielleicht missverstehen bei dieser Zuggeschichte. Es ist aber auch nicht die Lösung, einfach das auszuleben, wie es nur geht. Und einfach alles rauslassen. Ja, manchmal hört man sowas auch, man muss einfach das alles mal rauslassen, dann geht es einem besser. Vielleicht ist das so, aber den anderen Leuten geht es meistens nicht besser. Also das ist beides nicht die Lösung. Was ist denn die Lösung? Die Lösung ist, dass wir unsere Emotionen wahrnehmen, so wie sie sind, nicht wie wir sie gerne hätten, so wie sie sind. Und dass wir sie vor Gott auch ganz ungeschminkt aussprechen, nicht unbedingt vor Menschen. Aber vor Gott gehört das alles raus. Ungeschönt. Aber dann kommt noch was, und das ist auch wichtig. Dann müssen wir, glaube ich, alle lernen, unsere Gefühle zu bewerten und sie einzuordnen. Ich nenne das auch gerne, wir müssen mit unseren Gefühlen einen Realitätscheck machen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, das, was ich empfinde, hat das einen Wirklichkeitsbezug oder hat es den nicht? Denn manchmal fühlen wir etwas, was falsch ist. Ganz simples Beispiel, was wir alle kennen. Manchmal haben wir Schuldgefühle. Wer von euch hat manchmal Schuldgefühle? Ganz selten. Ja. Aber es kann sein, dass wir in Wahrheit gar nicht schuld sind. Wir fühlen uns aber so. als ob wir was gemacht hätten, was nicht in Ordnung ist. Und deswegen sage ich, wir müssen diesen Realitätscheck machen. Ist das, was ich empfinde, hat das einen Bezug zur Wirklichkeit oder hat es den nicht? Aber ich denke gerade eben für uns als Evangelikale ist, glaube ich, eine Sache sehr wichtig und auch vielleicht ernüchternd. Wisst ihr, je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, unsere Gefühle sagen uns, was wir wirklich glauben. Wir kennen oft die richtigen Antworten, aber das, was ich empfinde, sagt mir, was wirklich in meinem Herzen ist. Was ich wirklich glaube. Es gibt, können wir noch lange darüber reden, aber ich lasse es jetzt. Es gibt insgesamt 9 Psalmen, und das ist der Psalm 9, der Psalm 10, der Psalm 25, 34, 37, 111, 112, 119 und 145, die zählen zu den sogenannten alphabetischen Psalmen. Da ist dann jeder erste Buchstabe jeder Zeile, jedes Verses oder jeder Strophe in der Reihenfolge des hebräischen Alphabets angeordnet. Das Problem ist, in jeder deutschen Übersetzung merkst du das überhaupt nicht. Ja, das kann man nur im Hebräischen nachvollziehen. In den deutschen Übersetzungen kommt das nicht vor. Ja. Und wenn man jetzt die Frage stellt, warum haben die das so komisch gemacht? Ja? Das war eine Lernhilfe. Ja, es war eine Lernhilfe. Die Juden haben ja unheimlich viel auswendig gelernt. Ja? Täte uns auch manchmal wieder gut. Und damit das besser gelingt, hatten sie sozusagen dieses Hilfsmittel. Ja, das war wie das, was wir vielleicht als Eselsbrücke bezeichnen. Ja. Das ist der Sinn von dem. Der Psalm 119 hat jetzt 22 Strophen zu je 8 Versen, wobei alle 8 Verse jeder Strophe mit demselben Buchstaben beginnen. Und die Strophen selber sind auch alphabetisch geordnet. Der Psalm 119 ist ein Lehrpsalm über das Wort Gottes. Und ein Thema, das der Psalm 119 behandelt, ist, dass der Gläubige sich als Pilger versteht. Er ist hier nicht zu Hause, sondern er ist ein Gast auf Erden. Wir finden das zum Beispiel im Psalm 119, Vers 19. Dort heißt es, ein Gast bin ich im Land, verbirg nicht vor mir deine Gebote. Und ich glaube, gerade im Advent, aber auch sonst, brauchen wir diese Erinnerung, liebe Leute, wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind auf der Durchreise. Unser Bürgerrecht ist ja im Himmel. Wir brauchen diese Erinnerung, wir brauchen diesen Rat. Haben wir es uns nicht zum Teil so eingerichtet, als ob wir für immer hier bleiben würden? Und gerade weil das so ist, weil wir unterwegs sind und weil Christsein vor allem ein auf dem Weg sein und ein Unterwegssein bedeutet, deswegen brauchen wir alle Wegweisung. Und wahrscheinlich ist der berühmteste Vers aus Psalm 119 der in Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Genau. Warst du schon mal in einer Stadt, wo du noch nie warst? In einem Zeitalter von Google Maps ist alles einfach, aber stell dir vor, es ist dunkel, ja, und dein Akku ist leer. Ja? Dann bist du froh über jedes Licht, das dir irgendeine Orientierung gibt, dass du dir vorstellen kannst, wo du möglicherweise bist und wo du vielleicht hin willst. Also wir brauchen auf diesem Weg unbedingt diese Wegweisung. Ich möchte jetzt mit euch die ersten 8 Verse lesen aus Psalm 119. Die ersten 8 Verse. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. O, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Deine Ordnungen will ich halten. Verlass mich nicht ganz und gar. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Was heißt das denn, im Gesetz des Herrn wandeln? Was würdet ihr sagen? Was verknüpft ihr damit? Was heißt das, im Gesetz des Herrn wandeln? Ich höre. Gesetze kennen. Ja. Gnade nicht abzufallen. Ja. Ja. Genau. Ja, ich glaube, wenn wir das alles machen, haben wir schon einiges zu tun. Und das wird uns sicher auf jeden Fall helfen. Natürlich, wenn ich mich nach dem Gesetz des Herrn richten will, wenn ich im Gesetz des Herrn wandeln will, ist ja die Grundvoraussetzung, ich muss es kennen. Wenn ich es nicht kenne, wird das nicht geschehen, ganz einfach. Ja. Das ist schon die erste Herausforderung. Aber ich glaube, dass das nur der Anfang ist. Wir müssen das Wort Gottes nicht nur kennen, sondern ich glaube, wir müssen es, und das gilt auch für seinen Willen, wir müssen es verinnerlicht haben. Das Problem ist, dass wir viel wissen, aber das hat in unserem Herzen noch kein Echo. Es gibt viele Dinge, von denen wir wahrscheinlich sagen würden, dass wir sie glauben, aber im Herzen bewegt es ziemlich wenig. Ja, das macht nichts mit uns. Das lässt uns so, wie wir sind. Wir haben es nur zustimmend zur Kenntnis genommen. Wir müssen das verinnerlichen, damit wir es dann haben, wenn wir es brauchen. Denn wir sind meistens Weltmeister darin, dass wir immer im Nachhinein wissen, was wir hätten tun sollen, oder? Das liegt daran, dass da in der Situation, wo ich das nötig hätte, da ist das nicht da. Das ist irgendwo da ganz hinten vergraben und bis ich das davor geholt habe, ist das alles vorbei. Also wir müssen es verinnerlicht haben, wir müssen darüber nachgedacht haben und wir müssen es erprobt haben. Das heißt, wir müssen das auch mal angewendet haben. Das alles gehört dazu, im Gesetz des Herrn zu wandeln. Und das Schöne ist, dass unser Psalm uns sagt, dass das gar nicht schwer ist. Ich weiß nicht, ob du anders denkst, aber ja. Im Gegenteil, das ist etwas, lesen wir hier in den ersten 2 Versen, das uns glücklich macht. Die Frage ist, ob wir das glauben. Ob wir das wirklich glauben. dass uns das glücklich macht, wenn wir das tun. Und es geht weiter eben. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und das ist ja die spannende Frage, wie bewahrt man das? Wie bewahrt man die Zeugnisse des Herrn? Wie sucht man ihn von ganzem Herzen? In all dem familiären und beruflichen Alltag und Anspannung, wo tausend Sachen auf uns einströmen, jeder was von uns will, da die Zeugnisse des Herrn bewahren und ihn suchen. Ich lerne gern von euch, wie macht ihr das? Ihr seid nicht so schüchtern, wir sind unter uns. Bitte? Ja.
Lesen und dann versuchen, das zu lesen.
Mhm. Übrigens, die Voraussetzung von dem ist ja eigentlich schon, und das, glaube ich, ist ein Problem, was wir wahrscheinlich mehr oder weniger alle haben, die Bibel muss man anders lesen als alle anderen Bücher. Ja. Weil alle anderen Bücher lesen wir einfach, ich sage das mal, im Wesentlichen intellektuell. Wir wollen wissen, was da steht, wollen das verstehen. Muss man bei der Bibel zwar auch machen, aber daran erschöpft es sich nicht. Ja. Sondern ich muss mit der Frage wirklich die Bibel lesen, was will Gott von mir? Was will er mir sagen mit diesem Wort? Wenn ich diese Frage nicht habe, dann wird sehr wahrscheinlich die Antwort auch nicht kommen. Jemand hat mal gesagt, die Christen lesen in der Bibel immer nur das, was sie bestätigen, dem, was sie eh schon glauben, was sie eh schon machen. Und alles andere kriegen sie gar nicht mit, da lesen sie drüber. Aber in Kapfenberg ist es alles anders. Ja. Gut, Vers 4 spricht von Eifer. Eifer im Beobachten der Anordnungen Gottes. Wenn ich wirklich eifrig bei einer Sache sein will, dann muss mich das gepackt haben, oder? Sonst passiert es nicht. Ja. Da braucht es eine Begeisterung. Ja, da braucht es eine wirkliche Liebe. Ich bin versucht zu sagen zur Sache, aber eine Sache ist es eigentlich nicht. Ja. Das brauchen wir, wenn wir eifrig seine Vorschriften beobachten wollen, wie es hier steht. Also, wie gesagt, der Psalm ist ja sehr lang, also ich kann nur so ein bisschen kursorisch mit euch jetzt durch das alles so durchgehen. Vers 5, sehnt sich der Psalmist nach Beständigkeit in seinem Leben. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, ja, deine Ordnungen zu halten. Er braucht diese Beständigkeit, um fähig zu sein, Gottes Ordnungen zu leben, zu praktizieren. Ist das nicht oft genau der Punkt, wo es hakt? Ist nicht die Beständigkeit vielleicht der springende Punkt? Und dass wir zu wenig tun und zu wenig kreativ sind, um diese Beständigkeit zu erlangen. Erkenntnis haben wir oft genug. Ja. Es gibt diesen schönen Satz, die meisten Christen wissen mehr vom Willen Gottes, als ihnen lieb ist. Erkenntnis haben wir meistens. Und oft genug gibt es auch einen guten Vorsatz. Ich möchte ja. Und dann probiert man es. Und manchmal gelingt es und dann ist man schon ganz happy. Und das motiviert einen vielleicht, das wiederzumachen. Ja, und wenn es ganz, ganz gut geht, ja, dann macht man das öfter und das funktioniert und man denkt sich, super, ich habe es gepackt. Ja, jetzt habe ich das in meinem Leben integriert. Aber manchmal ist es auch so, dass man zwar den Vorsatz hat, aber es klappt nicht. Und dann denkt man sich, tja, entweder ich bin zu dumm oder ich bin einfach so ein schlechter Christ, bei mir funktionieren solche Sachen nicht. So, die tollen Leute in der Gemeinde, die können das alle, aber ich nicht. Und was dabei rauskommt, ist eigentlich ein gutes Stück Resignation. Ich bleibe immer auf einem gewissen Stadium stehen. Das wird so sein, bis ich beim Herrn bin. Und oft genug bleibt ein schlechtes Gewissen zurück. Und wisst ihr was? Auf diesem Instrument des schlechten Gewissens kann der Teufel erstklassig Klavier spielen. Das macht er mit Begeisterung. Und er flößt uns dann so Gedanken ein, wie du bist das Hinterletzte. Du bist so ein miserabler Christ, du könntest es eigentlich gleich ganz sein lassen und wenn du das nicht willst, dann geh wenigstens da in das Mauseloch, da wo du hingehörst. Es gibt natürlich etliche Gründe dafür, dass das so ist. Ich denke, viele von uns haben nicht gelernt, täglich den geistlichen Kampf zu kämpfen. Dieser geistliche Kampf ist ja Realität. Und manchmal vergessen wir das. Und wenn wir es vergessen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir schon eine Niederlage erlebt haben, bevor wir es überhaupt gemerkt haben. Der geistliche Kampf ist Realität für jeden von uns. Und das Blöde ist, der Teufel macht nie Urlaub. Und manchmal sind wir müde, manchmal haben wir keine Lust mehr zu kämpfen. Ist nicht so? Das steht uns bis da oben. Und das Problem ist, wir haben aber gar keine Wahl. Weil wenn ich sage, ich will nicht mehr kämpfen, dann habe ich in Wahrheit gesagt, ich habe mich für die Niederlage schon entschieden. Ja, und ich glaube, Gemeinde ist für mich eins vom Tollsten, was es gibt. Und wisst ihr warum? Weil Gott nie gedacht hat, dass wir unser Christsein einfach alleine leben. Sondern weil er immer gewusst hat, wir brauchen die Brüder und Schwestern. Ich brauche ihre Erkenntnis des Wortes Gottes. Ich muss von ihnen lernen, wie sie ihren Herrn kennen. Und wenn wir im geistlichen Kampf stehen und bestehen wollen, dann dürfen wir nicht allein bleiben. Dann dürfen wir nicht allein bleiben mit unserer Erkenntnis, dann dürfen wir nicht allein bleiben mit unseren guten Vorsätzen. Denn das ist die Taktik des Teufels, der Menschen vereinzelt. Und vielleicht kennst du auch solche Gedanken, die manchmal Christen plagen. Ja, Gedanken, die ungefähr so klingen, dieses Problem, das hast nur du. Pass auf, dass das niemand erfährt. Ja, denn dafür musst du dich schämen und das darf niemand erfahren. Und das ist eine Lüge. Aber er möchte uns gerne vereinzeln. Er möchte, dass kein Freund, keine Freundin da ist, mit der wir darüber sprechen und die für uns beten. Er will uns sagen, du nützt auch nichts, mit einem Seelsorger darüber zu reden, der kann dir auch nicht helfen. Du bist sowieso ein hoffnungsloser Fall. Akzeptier das endlich. Verse 6 bis 8 sprechen vom Verlangen danach, Gottes Wort wirklich zu leben. Und dass man sich manche Beschämung im Leben hätte ersparen können, wenn der Wille Gottes eine konsequente Beobachtung erfahren hätte. So, jetzt gehe ich mit euch noch durch ein paar Strophen dieses Psalmes, die Verse 9 bis 16. Der Vers 9 ist für mich ein besonderer Vers. Der hat was mit meiner Geschichte zu tun. Als ich vor knapp 40 Jahren von zu Hause wegging, da habe ich von meiner Jugendgruppe eine Bibel geschenkt bekommen mit einer Widmung drin, und in dieser Widmung war Psalm 119, Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Also das ist was Besonderes für mich. Ich war damals noch jung, habe vieles nicht gewusst, in manchen Dingen sehr naiv. Ein junger Mensch wird dann einen Weg gehen, der Gott gefällt, wenn er Gottes Wort zum Maßstab nimmt. Und in diesem Abschnitt, Vers 9 bis 16, wird klar, dass das keine formale Sache ist, sondern dass es eine Sache des Herzens ist. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Viele biblische Inhalte sind von uns nur angelernt. Wenn die Bibel aber unser Leben prägen soll und verändern soll, dann müssen wir über das Angelernte hinauskommen. Dann muss das ein Teil unseres Lebens werden. Da, wo wir das Wort Gottes verinnerlicht haben, das haben wir nämlich immer, auch in Krisensituationen. Und wenn dich nachts um 2 jemand aufweckt, dann das hättest du sofort parat. Und in diesen Versen 9 bis 16, da klingt auch Freude auf. Einfach Freude über dieses Wort. Die Verse 17 bis 24 sprechen von dem tiefen Wunsch, dem Wort Gottes zu entsprechen. Da ist ja auch dieser Vers 19 wieder drin mit dem Gast auf Erden, von dem wir schon sprachen. Der Vers 24, da heißt es, deine Zeugnisse sind auch meine Lust. Meine Ratgeber, jetzt kommt es wieder, meine Ratgeber sind sie. Also Lust im Sinne von Wonne, von Glück. Darüber, dass wir einen Gott haben, der redet. Das ist doch das Geniale, dass wir einen Herrn haben, der nicht einmal geredet hat und dann nie wieder, sondern einen Gott haben, der spricht. Also dieses Glück über das Reden Gottes und auch das Bekenntnis, dass sie die Zeugnisse des Herrn Ratgeber sind. In den Versen 33 bis 40 klingen viele Bitten an, die ausdrücken, dass der wunderbare Ratgeber und sein Reden für den alltäglichen Lebensweg vonnöten sind. Und zweimal finden wir in diesen Versen 33 bis 40 den Wunsch ausgedrückt, nämlich in Vers 37 und in Vers 40, den Wunsch nach Belebung. Und liebe Geschwister, das brauchen wir doch alle. Wir brauchen Belebung. Ja, dass das, was vielleicht eingeschlafen ist, aufwacht. Belebung. Verse 41 bis 48. Ich finde es sehr spannend, wie das ausgedrückt ist, zum Beispiel in Vers 45. Ich werde wandeln in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Also als Konsequenz des Forschens im Wort Gottes wird die Erfahrung eines weiten Raums geschildert. Manche Leute haben ja genau das Vorurteil, sie sagen, wenn man sich so konsequent immer nach der Bibel richtet, dann verengt das. Das Gegenteil ist wahr, steht hier. Das Gegenteil ist wahr. Schafft Raum. Schafft Raum für Entscheidungen. Und Vers 48 erinnert daran, dass der Rat von Gott einem auch nicht immer zufliegt. Manchmal hätten wir das gerne, so dieses berühmte, den berühmten Brief vom Himmel, ja, wo Gott dann draufschreibt, mach dies und lass jenes. Vers 48 heißt es, über deine Ordnungen will ich nachdenken. Und nachdenken, naja, das ist nicht immer nur lustig, manchmal auch anstrengend. Nachdenken. Und auch da würde ich sagen, ja, das musst du persönlich tun, aber das musst du auch in Gemeinschaft tun. Gemeinsam nachdenken über das, was Gott gesagt hat. Lernen und profitieren von den Geschwistern. Dann die Verse 57 bis 64. Ich finde sehr interessant die Formulierung, Vers 59, dort heißt es, ich habe meine Wege überdacht und meine Füße gekehrt zu deinen Zeugnissen. Also das Überdenken unserer Wege und das Kehren der Füße, das verstehe ich im Sinne von praktischer Korrektur. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe gemerkt, ich muss was verändern. Das geht nicht so weiter. Ja. Ganz praktische Korrektur angeleitet von Gottes Wort. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Dass du wirklich etwas korrigiert hast, dass du etwas verändert hast, was du vielleicht lange Zeit in einer bestimmten Weise gemacht hast. Die meisten von uns, man sagt das manchen Christen nach, die sind Spezialisten drin, die reiten Pferde, die schon tot sind. Sie haben es nur nicht gemerkt, dass das Pferd schon tot ist. Komm allmählich zum Schluss. Ich muss natürlich noch was sagen über Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ist ein schönes Lied auch. Ja. Wenn es heute nicht im Programm ist, vielleicht nächstes Mal. Im Vers 107 lesen wir es zum x-ten Mal. Ich habe das jetzt nicht gezählt, wie oft es vorkommt im Psalm 119. Wieder die Sache mit der Belebung. Ja. Belebe mich nach deinem Wort. Diese innere Belebung durch sein Wort. Vers 112 lesen wir, ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Gottes Wort soll uns nicht einen großen Kopf machen, sondern es soll einen Unterschied machen in unserem praktischen Leben. Und wenn es das nicht tut, dann haben wir es nicht, ich sage es jetzt mal so, stiftungsgemäß verwendet. Das Herz, ihr wisst es vielleicht, das Herz ist in der Bibel die Mitte der Person. Da fallen die Würfel. Da entscheidet sich, warum wir und was wir entscheiden. Ich habe mal vor vielen Jahren ein intensives Studium über das Denken in der Bibel gemacht und mir ist aufgefallen, im Hebräischen gibt es kein Wort für Denken. Das ist interessant. Sondern immer da, wenn es ums Denken geht, im Alten Testament, da steht Herz. Ist doch interessant, oder? Damit ist klar, dass das Denken zu was dienen soll. Es geht nicht um irgendwelche abstrakten Dinge, sondern es geht um Praxis, um Anweisung fürs Leben. Ach, ihr Lieben, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber ich komme zum Schluss. Wir haben einen wunderbaren Ratgeber. Und sein Rat geschieht mehr als alles andere durch sein Wort. Aber dieses Wort, es will zu Herzen genommen werden. Es will gelebt werden. Und wenn es wirklich ein inneres Bedürfnis ist, dieses Wort für das alltägliche Leben als Anweisung zu nehmen, dann kann es seine belebende Wirkung entfalten. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, lieber Herr, dass du wirklich dieser wunderbare Ratgeber bist. Du sagst uns das, was wir hören müssen. Und ich bitte dich, dass wir das auch hören wollen und hören können. Und dass das wirklich Wurzeln schlägt in unserem Herzen. Jesus, wir brauchen das. Bitte schenk uns das und gib uns dieses tiefe Verlangen nach dir und nach deinem Wort. Und dass dieses Wort uns verändert. Amen.